Jule, wie läuft denn bisher die Spargelsaison bei dir?
Wir müssen dringend zum Spargel, ne? Die Spargelsaison läuft. Ja, ich kaufe mir schon mindestens einmal in der Woche so eine Handvoll Spargel, eher so für mich, und koche dann mir was daraus. Was war das erste Spargelgericht in dieser Saison? Ich vermute, dass es eine Pasta mit Ricotta, Zitrone und Kapern war.
Mhm. Also ich bin komplett drin in der Spargelsaison. Mhm. Und es war wirklich so, ich war letzte Woche Mittwoch auf dem Markt und dachte so, ja, also wir wollen uns ja jetzt Mante machen. Da braucht man ja wirklich jetzt nicht viel. Und dann war aber halt an dem Gemüsestand, wo ich immer hingehe, da war wunderschön lilaner und grüner Spargel, halb, halb als bunt. Und das sah ja so schön aus. Da konnte ich halt nicht das nicht kaufen.
Nee.
Dann habe ich mir halt auch gedacht, man kann ja auch Mante mit gebratenem Spargel drauf essen, mit so einer Joghurtsoße. Und
Mante
dann
ist, was du draus machst.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der heute Bitterstoffe, Fett und Säure richtig schön zusammenschmeißt, sodass das alles richtig toll und rund und lecker ist. Hallo Jule.
Hallo liebe Anke, willkommen zurück.
Yay! Umami Town,
Umami Town.
Spargelsaison, wir sind mittendrin. Wenn ihr die Folge direkt hört, wenn sie rauskommt am 21. Mai, dann habt ihr noch 4 Wochen, könnt ihr noch ballern.
Ja, würde ich aber auch machen, ne?
Ja.
Würde ich dann aber auch schon machen.
Mhm.
Ich freue mich total, dass wir haben es ja versprochen, dass wir wirklich sofort mit Saisongemüse reingehen. Und da müssen wir natürlich unbedingt über weißen Spargel sprechen. Ich habe geguckt, Folge 18 vor 2 Jahren war schon mal eine Spargelfolge. Aber eigentlich ist es fast ein Skandal, dass wir letztes Jahr quasi nicht über Spargel geredet haben.
Ja, ja.
Aber dafür machen wir das jetzt einfach.
Voll.
Und ich freue mich wahnsinnig.
Ich freue mich auch total. Wir haben eine kleine Orgasache.
Oh, wir haben eine ganz, ganz wichtige Orgasache.
Also eine kleine und eine, ja, genau. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir alle 2 Wochen eine Folge jetzt machen.
Ja.
Dass Umami Town jetzt einfach jede 2. Woche rauskommt.
Damit ihr einfach ein bisschen, vielleicht euch noch ein bisschen mehr freut.
Und auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf die Hausaufgaben zu machen.
Erstens nochmal mehr Zeit für Hausaufgabe. Und zum Beispiel könnt ihr dann jetzt ja quasi nochmal die Folge 18, die
ihr
andere
Spargel einfach
zum Vergleich,
genau,
könnt ihr ja nochmal reinhören.
Wenn ihr euch das nicht merken könnt, guckt ihr einfach jeden Donnerstag. Und wenn keine neue da ist, dann kommt nächste Woche ein.
Exakt.
Wir haben aber noch eine andere.
Wir haben eine extrem wichtige. Wir haben eine Hausaufgabe erstmal zu erledigen. Wir dürfen eine Gewinnerin verkünden.
Genau. Wir haben ja Tiramisu zusammengerührt. Diese Staffel haben wir jetzt gesagt, kein Staffelrezept. Und es gab ja das tolle Orangen-Tiramisu. Und ein Überraschungspaket ist auf jeden Fall auf dem Weg zu Carina.
Yay, herzlichen Glückwunsch, Carina, Carina.
Es wurde gelost. Wir haben Zufallsgenerator inklusive Glücksrad-Animation angeschmissen.
War eine wirklich fantastische Animation. Dann liefen alle Namen so wirklich wunderbar durch. Also ich glaube, dass das auch so, also ich denke, dass es auch quasi notariell dann auch beglaubigt wurde.
Ja.
Also doch.
Wir haben das beide ja auch gesehen. Mit
doch.
4 Augen haben wir das angeguckt. Und
Carina hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Carina hat gewonnen. Für mich ist das auf jeden Fall. Dann können wir jetzt eine Sache sagen, die drin ist in diesem Paket.
Es wird sich ein kleines Gewinnerinnenpaket
auf den Weg gemacht haben, was
exakt
jetzt dann schon da ist. Weil wir werden gleich eh noch darüber sprechen, an welchem Datum wir aufnehmen. Das ist nämlich heute auch sehr relevant. Und in diesem Paket ist was ganz Tolles drin, weil wir in dieser Folge auch dich noch mal ein bisschen feiern, Jule.
Yay! Aber hauptsächlich feiern wir Carina, aber Carina kriegt etwas, worauf ich ein kleines bisschen stolz bin. Und zwar wird in dem Paket das neue Hier und Heute Kochbuch drin sein. Und das heißt, Hier und Heute ist ein guter Tag zum Kochen. Für den Fall, dass jemand möglicherweise nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt und mit dem WDR nicht so vertraut ist.
Hier und heute ist so die muggelige Nachmittagssendung im WDR.
Es ist so wirklich so ein richtig schönes, ich liebe Hier und heute. Es ist ein Verbrauchermagazin, nachmittags 16.15 Uhr, feinstes lineares Fernsehen. Und es kommen eben, es gibt immer Kochslots, es läuft von montags bis freitags. Ich habe ganz fantastische KollegInnen. Es wird auch sehr, sehr viel gebacken. Es gibt wunderbare KonditorInnen, wie etwa die liebe Theresa natürlich, Matthias Ludwigs, Marcel Seeger. Aber es wird eben auch gekocht. Und es gab jetzt auch, also nachdem, ich glaube, die KonditorInnen haben schon alle eins, bin mir nicht sicher, Theresas zweites dürfte jetzt langsam mal rauskommen, auch alles beim SZ-Verlag. Und jetzt haben die KöchInnen, ich muss es gendern, weil es sind vier Herren und zwei Julias. Wir KöchInnen haben jetzt auch ein Kochbuch bekommen und ich freue mich total.
Und es ist nach, ja, ich habe das gerade hier vor mir und blätter rein. Und es ist nach Jahreszeiten geordnet.
Ganz genau.
Und zum Beispiel, passend zum Spargelthema, könnte man auch von, jetzt habe ich ihn schon wieder verloren. Von Lars Middendorf könnte man zum Beispiel kochen Spargel aus dem Ofen mit Kartoffeln und Schnittlauch Hollandaise. Wo ich sagen muss, auf dem Foto ist mir der Spargel, glaube ich, der sieht sehr knusprig aus, aber dafür auch sehr durchgegart, aber das ist ja Geschmackssache.
Aber vielleicht will jemand mal diese Garmethode Backofen ausprobieren.
Interesting. Ja, kann ich empfehlen. Dauert länger, aber ist geil. Und von dir habe ich mir jetzt mal hier im Sommer rausgesucht, einen Zucchini-Erbsensalat. Mit Knoblauchbrot, Mütze und Burrata.
Ja, lecker.
Hallöchen.
Oder? Das wollen wir das vielleicht geil jetzt einfach essen?
Ich hier zufällig reingeblättert, Parmigiana di Melanzane. War ich schon wieder auf einer Seite von dir, Jule.
Als ob wir nicht alle trinken, ein Melanzane, ein Parmigiana-Rezept bräuchten. Genau, es ist.
Hier, ich komme automatisch auf die Seiten von dir. Fenchel-Eintopf im Herbst. Ja, das ist auf jeden Fall, also, wenn ihr Hier und heute Kochbuch sucht, findet ihr das. Ihr könnt jetzt auch eine E-Mail schreiben, mail@umamitown.de, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder sowas.
Auf jeden Fall.
Wir kopieren euch keine Fotos aus, wir kopieren euch keine Rezepte aus dem Buch raus. Das müsst ihr bitte, das ist leider nicht möglich. Hier, ich sag's noch, der Vollständigkeit halber, kostet 24,99 Euro.
Ach du meine Güte. Ja, ich freue mich über Unterstützung, selbstverständlich, als Freiberuflerin. Wie gesagt, da sind Rezepte von eben sämtlichen Köchinnen. Wir sind insgesamt ein Team. Ich glaube, es sind 6 Leute, die quasi ihre Rezepte da veröffentlichen. Total schön gemischt. Also es gab jetzt auch nicht von einem sind irgendwie wesentlich mehr drin als vom anderen, sondern alles schön auf Augenhöhe. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
6 Leute mit Foto.
Exakt. Und eben hat mir gut gefallen, dass es so schön nach Jahreszeiten aufgeteilt ist. Und man kann quasi den Saisonkalender abfuttern, wie man möchte. Ja, von
also
daher.
Also Umami Town, aber trotzdem weiter mit, ne, ist ja auch, Umami Town ist ja der Saisonkalender zum Hören.
Ja, aber natürlich.
Das kann parallel stattfinden.
Es kann, ja, und ne, wenn man dann, wie gesagt, wir kommen jetzt ja alle 2 Wochen. Und wenn man dann halt an den Donnerstag denkt.
Einmal in der Woche Umami Town Rezept.
Was koche ich denn jetzt heute? Könnte man da zum Beispiel nachschlagen.
Sehr gut.
Jawohl, haben wir das erledigt. Guck mal
und
hier.
Wir haben heute einen richtigen Feiertag, Jule.
Ja.
An dem Tag, an dem wir aufnehmen, es ist der 5.5. Das ist der Tag des deutschen Spargels.
Das ist nicht dein Ernst.
Mhm. Und ich sage mal, der Tag des deutschen Spargels, der hat Slogans wie einsame Spitze.
Jupp, jupp, jupp.
Und das ist ja der Tag des deutschen Spargels. Mhm. Deswegen zu Hause schmeckt es einfach am besten.
Mhm. Mhm.
Oder auch extra für dich in Schale geworfen.
Da kann ich nur verträumt die Äuglein schließen und milde grinsen. Ich liebe alles dran.
Das ist so ein bisschen ein Branchenfeiertag beziehungsweise so eine Kampagne. Ich habe geguckt vom Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände. Da sind dann irgendwie, es gibt ja dann auch so regionale Spargelverbände und so. Die feiern auf jeden Fall am 5. Mai den Tag des deutschen Spargels.
Wichtigste Frage in dem Zusammenhang, haben die Merch?
Nee.
Warum eigentlich nicht?
Die haben nur so, also die haben so Postkarten, die sind jetzt aber, sagen wir mal so.
Ich meine, vielleicht ist das ultimative.
Die sind jetzt nicht so Designelemente, um es mal so zu sagen.
Du, da sehe ich, ich sehe da Potenzial.
Ich sehe so eine einsame Spitze mit einer Spargelspitze auf dem Cap gedruckt Oder nicht
gedruckt, sehe einfach gestickt. Nur eine weiße Spargelstange oder so ein Bund auf einer Käppi, kaufe ich sofort.
Ja.
Jutebeutel nehme ich mit. Aber die haben natürlich das ultimative Merch, was aber wahrscheinlich die Häuschen.
Ja, was die schon haben, was man sich da nicht als Verbraucher, sondern als wenn man da mitmacht, bestellen konnte, war ein Spargelschäler.
Ja, okay, das ist aber auch, das ist schon, ja, das ist gut. Finde ich richtig gut, ist auch wichtig.
Aber ist natürlich jetzt nicht so Merch, was man dann repräsentiert, ne? Außer man zieht sich das als Kette um den Hals, an der Kette.
Siehst du, also als ob da nicht irgendwie Allmann-Spargel-Ultras wären, die sich wirklich als Schmuck wahlweise einen Buntspargel oder einen Sparschäler um den Hals ans Armbändchen oder so hängen würden. Also ich sehe da noch sehr, sehr viel Potenzial. Ich höre mich da mal ein bisschen um.
Ich fand es ganz, ganz putzig. Die haben auch so ein paar Statistiken auf ihrer Seite. Die sagen, also Spargelsaison geht ja ungefähr 3 Monate.
Mhm.
In der Zeit, Zitat, verputzen die Deutschen pro Kopf circa 1,5 Kilogramm Spargel.
Verputzen? Verputzen finde ich schön. 1,5 Kilo Spargel erscheint mir extrem wenig, ehrlich gesagt.
Ja, also ich reiße 1,5 Kilo Spargel in 3 Mahlzeiten ja, ab. Also
sagen.
Wenn ich Spargel für 2 Personen kaufe, dann ist für 2 Personen die Spargelmenge 1 Kilo.
Ja, klar.
Ich meine, da wird ja auch geschält noch. Aber ich weiß auch, dass das wahrscheinlich spätrömische Dekadenz ist. Wenn man mal so sich einen Preis anguckt, aber...
Aktuell ist wirklich hart, aber hm.
Ja, ich fand das krass. Ich war jetzt bei meinen Eltern und die kaufen das dann natürlich immer direkt bei Spargelhöfen.
Ja, sicher.
Und das ist ja Wahnsinn, was das für ein Preisunterschied ist. Also da habe ich das Kilo für 18 oder 20 gekauft und bei denen war es fast die Hälfte.
Ja.
Das fand ich ganz interessant.
Deswegen, also wir geben heute auch, wir sind heute, natürlich sind wir heute der Spargel-Podcast.
Ja.
Alles andere wäre wirklich absoluter Frevel. Wir sind ja keine Vollidioten. Wir sind der Spargel-Podcast. Wir sind aber auch, wir sind ein bisschen der kleine Ausflugs-Podcast.
Was, also es ist jetzt der Frühling oder der Frühsommer.
Leute haben Bock.
Man steigt wieder aufs Fahrrad. Die
man
Motivation kitzelt ein bisschen. Man macht so lokale Abenteuer.
Und das muss ja dann auch nicht irgendwie, man hat ein Wochenende irgendwo ein Hotel gebucht, sondern nein, es geht um einen schönen Tagesausflug. Auch mal ein bisschen Naherholung, mal gucken, Umgebung erkunden, irgendwie lernen. Und da ist natürlich in dem Zusammenhang, wo du sagst, den ultimativen Verbrauchertipp vom Hof ist günstiger.
Ja.
Am Rand, wenn ihr irgendwo vorbeifahrt und da steht so ein kleines Häuschen,
ja,
was wahlweise genauso aussieht wie ein Spargel oder ein Spargel oben auf dem Dach hat oder auch, oh, irgendwann möchte ich mal einen klauen. Aber nee, natürlich nicht. So ein riesiger Plastikspargel, der da halt steht.
Mhm.
Fahrt da mal hin, guckt euch mal die Preise an, weil da verkaufen wirklich, in den meisten Fällen verkaufen da eben die Spargelhöfe,
ja,
ihr Zeug.
Voll.
Und da ist auch immer unterteilt in die, also deswegen nicht denken, oh, das wird da jetzt am Straßenrand verkauft, deswegen ist das noch teurer. Nee,
nee.
Es ist wirklich the other way around. Und es gibt immer auch quasi die Sortierung, also dass du, die dicken,
ja,
Stangen sind günstiger als die ganz feinen, blütenweißen.
Ja, beziehungsweise die ganz dünnen sind dann meistens in der Mitte preislich irgendwo. Es gibt so,
ja,
die perfekte Spargelstange. Was ist diese
Daumendick? Ich würde sagen Zeigefinger.
Ich habe ja so kleine Puppelhände.
Okay, dann bei dir ein Daumen, bei mir ein Zeigefinger. Das ist am teuersten, die auch blütenweiß ist, wo nichts, kein bisschen lila dran ist.
Da ist kein einziges Tageslicht jemals dran gekommen.
Und dann gibt es halt eben auch die wirklich auch ein bisschen, also ordentlich dicker sind. Und natürlich auch die Bruchware. Und da gibt es schon auch Unterschiede. Und auch ich finde es spannend, weil tatsächlich, das ist jetzt natürlich für die Vollnerds, aber kann man doch mal machen, warum denn nicht? Es geht ja auch bei Gemüse häufig ums Terroir, also quasi,
ja,
im Wein bedeutet Terroir, dass man
der
letztendlich
Boden
schmecken kann, aus welcher,
ja,
Gegend, aus welchem Boden,
ja,
auf welchem Boden der Wein gewachsen ist.
Oder mit welcher, also wie viel Sonne da ist, wie die Luftfeuchtigkeit,
genau,
und so ein Kram.
Genau,
ne? Das
also
ist
es
eigentlich
geht immer
alles
um den,
Terroir.
Um den Standort.
Ja.
Und das kannst du, finde ich, beim Spargel auch total. Also ich würde jetzt nicht in der Blindverkostung sagen können, ja okay, der kommt aus Heinsberg.
Nee, voll, der kommt gar daher. Nicht.
Aber es gibt absolute Unterschiede, ja, total, und die haben krass. Immer was. Natürlich haben die immer was mit dem Standort zu tun, wie du gerade schon sagtest. Es geht natürlich auch um, wie viel Sonne haben die gekriegt, wie viel Wärme haben die bekommen und so weiter. Es geht aber auch wirklich um die Zusammensetzung des Bodens. Mhm. Also was ist ich, wie viel Sand, wie viel Lehmanteil und so weiter.
Ja.
Und das sind Dinge, die du natürlich in sämtlichen Gemüsesorten und Obstsorten und so weiter, Lebensmitteln einfach, also ist dann auch bei Vieh auf der Weide und so, sowas kann man ja wirklich voll schmecken. Aber bei, es wird ja grundsätzlich immer nur beim Wein vom Terroir gesprochen. Ich finde, beim Spargel könnte man es auch.
Und wir können mal das Terroir beim Spargel ins Spiel bringen.
Und dementsprechend finde ich, ist es eine Empfehlung. Leute, wenn ihr irgendwo so ein Spargelhäuschen beim Ausflug seht, holt da mal, nehmt mal ein Kilo mit und probiert doch vielleicht auch mal gegeneinander.
Und ich habe jetzt was entdeckt. Wenn man da eh schon an so einem Hof ist, teilweise bieten die Höfe auch an, dass man den Spargel selber stechen kann. Finde ich irgendwie ganz interessant.
Ja,
wild.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Ich hatte das gesehen bei einem, das war entweder im Münsterland oder im Ruhrgebiet oder sowas. Da, also da kannst du wie Erdbeeren zum selber pflücken oder Kirschen zum selber pflücken, bieten die halt Spargel zum selber stechen an. Du kaufst den dann halt auch im Kilopreis. Hm. So, ich habe nicht rausgefunden, ob der günstiger ist, wenn du den selber stichst, weil die müssen sich dann ja irgendwie anleiten. Ich weiß auch nicht, ob es dann da zwingend darum geht, Geld zu sparen oder dass man mal einen kleinen Ausflugsmoment hat. Also es wäre halt mein Tod, weil ich würde nicht mehr aufhören zu stechen, glaube ich.
Von meinem inneren Auge habe ich, also mir tut jetzt schon das Kreuz weh.
Ja.
Ich glaube, dass es massiv ins Kreuz geht.
Das ist super, super krass, auf jeden Fall.
Wenn
und
jemand,
der Nacken verbrennt.
Genau, deswegen auf jeden Fall Lichtschutzfaktor und Kopfbedeckung. Aber auch ganz wichtig, Leute, engage the core. Denkt an eure Rückenmuskulatur. Und ich denke, also weiß gerade so diese Schreibtischgarnelen, die halt schon sehr, sehr lange kein Rückentraining mehr gemacht haben. Und dann hängen die da und stechen so zwei Stangen. Und dann ist eigentlich schon Feierabend. Ich würde sagen, ich finde, es ist ein fantastischer Ausflugstipp. Ich weiß nicht, wie viel ich da selber stechen wollen würde, ehrlich gesagt. Ich würde mir das mal interessiert angucken. Ich kann mir das eben auch total gut vorstellen. Auch eben einfach letztendlich eine, ja, so ein bisschen Lebensmittelaufklärung, so ein bisschen, ja, kulinarische Pädagogik, um eben nicht nur Kindern, weil ich glaube, Erwachsene könnten das auch sehr häufig gut gebrauchen, zu zeigen, guck mal, so wächst das und so kriegt man das aus der Erde. Und natürlich ganz wichtig, das 100%ig eine Ausflugsgastronomie, die mal Spargel mit schönen Le Cool Hollandaise auf der Karte hat und dazu gibt es eine Schinkenplatte, ganz sicher.
Ja.
Da würde ich mich doch vielleicht
Spargel
mal blicken
stechen
lassen
und Spargel essen.
Ja, du, da wäre ich am Start. Ich war kürzlich in einem, in den Niederlanden konnte man Blaubeeren selber pflücken. Also das ist eine Blaubeerplantage, aktuell ist noch nicht Saison. Das heißt, als ich da war, konnte man die Blaubeeren nicht pflücken. Aber natürlich gibt es da eine fabelhafte Ausflugsgastronomie, wo es zum Beispiel sehr, sehr gute Pfannkuchen mit Blaubeeren gibt, kann ich nur empfehlen. Meine Eltern gehen da allen Ernstes regelmäßig in der Saison mit 6 Kilo Blaubeeren nach Hause und müssen sie dann natürlich auch verarbeiten. Ich war hauptsächlich da, um Pfannkuchen zu essen und habe meine, ich hoffe, dass du ein kleines bisschen stolz auf mich bist, ich habe Impulskauf Jule ein bisschen trainiert, weil natürlich auch da würde ich beim Spargel gucken, was man da eventuell kaufen kann. Finde ich immer alles sehr interessant. Du weißt, ne, du erinnerst dich irgendwie an, wie viel waren es? 17 Sorten Senf, die ich da hatte. Und es gab bei den Blaubeeren natürlich, es gab Marmelade, es gab Saft, es gab ein Likör, aber es gab auch einen Balsamessig und es gab auch Thekabären quasi. Mhm. Von dieser Plantage und ich bin so eisern geblieben. Oh mein Gott, ich bin dermaßen eisern geblieben und träume ab und zu immer noch von diesem Blaubeer-Balsamessig. Das kann ich mir aber schon ein bisschen lecker vorstellen.
Ich finde das so lustig, weil ich habe in meinem Leben noch niemals von dieser Blaubeerfarm vorher gehört, bis ich wirklich vor 3 Wochen oder sowas bei meinen Eltern war und meine Mutter mir dann erzählte von, es war irgendwie so eine Reisegruppe, die dann da in diese Region gefahren ist und die haben dann wirklich so Ausflüge geplant, wo sie dann irgendwie, in welcher Reihenfolge sie wo essen und dass sie dann, ich weiß nicht mehr, wie rum das war, ich glaube, bei der Blaubeerfarm müssen sie jetzt Mittagessen gehen, weil die abends nicht so lange offen hat oder irgendwie sowas oder entweder, oder die Blaubeerfarm hat länger aufgemacht. Ich wusste gar nicht, das ist, genau. Dann fahren sie noch nach Roermond, Bötchen fahren.
Es ist eindeutig, es würde dieselbe Blaubeerfarm sein. Ich finde das so witzig. Aber es ist ein wirklich fantastischer Ausflugsort. Ich glaube, die machen das auch noch nicht so wahnsinnig lange. Und natürlich Profis, wie die Niederländer dann in dem Zusammenhang sind, haben die da wirklich eine ganz schöne Gastronomie hingezimmert. Das sieht alles ganz, ganz hübsch aus. Es ist absolut nicht teuer. Und natürlich ist das so ein, da sind auch so Wanderwege drumherum. Also ne, jetzt hier kommt der ultimative Ausflugstipp ab nach Zwalmen. Da sind ganz tolle Radwege, weil wir ja in den Niederlanden sind. Und wenn du da hinkommst, auch außerhalb der Saison, steht da halt wirklich erstmal so eine Batterie an E-Bikes vor der Tür. Ja, das ist einfach, es scheint zu trenden. Aber vielleicht fängt es diesmal bei den Boomern an und kommt dann erst zu den Familien mit Kindern.
Ja, ja.
Und ja, in anderthalb Jahren, mal gucken, ob es dann doch noch, ob man Gen Zler sich der Blaubeerfarm nähert. Kann ich mir aber schon vorstellen. Ist total nett.
Wir müssen aber mal ganz dringend darüber sprechen, Jule, wie läuft denn bisher die Spargelsaison bei dir?
Wir müssen dringend zum Spargel, ne? Die Spargelsaison läuft. Ich bin tatsächlich ein kleines bisschen finanziell gehemmt, muss ich sagen. Aber nach wie vor, ja, ich kaufe mir schon mindestens einmal in der Woche so eine Handvoll Spargel, eher so für mich und koche dann mir was daraus. Ich überlege, was war denn der Erstkontakt? Was war das erste Spargelgericht in dieser Saison? Ich vermute, dass es eine Pasta mit Ricotta, Zitrone und Kapern war.
Mhm.
Ich glaube aber, dass es beruflich orientiert Spargel mit Sauce Crevice war. Was war dein Spargel-Erstkontakt?
In dieser Saison war es auf jeden Fall Spargel mit Pfannkuchen. Also mit so ganz dünnen, ausgebackenen Pfannkuchen. Also eher so crepeartig, aber nicht ganz so dünn.
Und eine schöne Holly dabei?
Eher so eine helle Soße, aber die nicht auf mehr, also so eine helle Sahnesoße.
Mm.
Das hat mir, aber also ich bin komplett drin in der Spargelsaison. Mm. Ich hatte noch keine selbstgemachte Holly, das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Ich habe immer schon so meine Liste von, aber ich erwische mich schon auch dabei. Also ich hatte es als Salat schon, ich habe diverse Focaccien schon mit Spargel belegt, in allen Spargelfarben auch. Und es war wirklich so, ich war letzte Woche Mittwoch auf dem Markt und dachte so, ja, also wir wollen uns ja jetzt Mante machen. Da braucht man ja wirklich jetzt nicht viel. Und dann war aber halt an dem Gemüsestand, wo ich immer hingehe, da war wunderschön lilaner und grüner Spargel, halb als bunt. Und das sah ja so schön aus, da konnte ich halt das nicht kaufen.
Nee.
Dann habe ich mir halt auch gedacht, man kann ja auch Mante mit gebratenem Spargel drauf essen, mit so einer Joghurtsoße. Und
Mante
dann
ist, was du draus machst.
Genau. Deswegen, also es ist im Gange, um es mal so zu sagen. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr habe ich mich irgendwie so, dachte ich selber, ach, man muss jetzt auch nicht immer voll reingehen. Aber es war eigentlich Quatsch.
Also ich fühle mich auch aktuell, deswegen ist es ein guter Reminder. Wir haben jetzt ungefähr, ja, Halbzeit eigentlich schon überschritten. Aber der Spargel war um Ostern rum, da geht es ja meistens so los. Ostern ist bei vielen ja wirklich der Spargel-Kick-Off. Mhm. Und da war der einfach noch so wahnsinnig teuer.
Ja, da habe ich den auch noch nicht gekauft. Nee. Da bin ich dann auch, finde ich auch Quatsch.
Ja, also ich verstehe auch wirklich, wo es herkommt. Und ich meine, Spargel stechen und so weiter und überhaupt diese, also das ist einfach ein teures Gemüse aus Gründen und natürlich gibt man sich Mühe, weil, wie gesagt, egal welches Wetter ist, an Ostern denkt irgendwie der gemeine Deutsche, die gemeine Deutsche, so jetzt wird hier mal einer angespargelt, auch wenn das Wetter das vielleicht nicht hergibt. Und dann
auch weil Ostern ja auch so eine Range hat von, was ist das, 4 Wochen oder 6? Das ist doch.
Ja, und es kann halt wirklich, also du kannst 3 Grad haben und du kannst 23 Grad haben. Also es ist alles da. Und dass dann natürlich LandwirtInnen versuchen, irgendwie so früh wie möglich dieses Gemüse auf den Markt zu bringen, verstehe ich auch. Und dann kostet das halt wirklich ein Schweinegeld. Und da war ich noch nicht drin. So, und jetzt, ja, also noch bin ich unterspargelt, deswegen die nächsten 4 Wochen, da muss noch ein bisschen was passieren.
Also aktuell sieht es ja auch so aus, als ob die Temperaturen
ja
auf jeden Fall ganz gut hochgehen und gegen Ende der Saison wenn andere schon ausgespargelt haben, wir kaufen dann den Spargel zum guten Preis.
Eben.
Was ich mich ja frage, Jule, jetzt haben wir ja vor 2 Jahren die erste Umami-Town Spargelfolge aufgenommen.
Mhm.
Gibt es Dinge bzw. Rezepte, die neu in deiner Spargelrotation sind seitdem, die so quasi sich dazu gesneakt haben?
Muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, tatsächlich ist diese, das ist so eine ganz schnelle, wahnsinnig leckere Pasta. Das war mein vermeintlicher Erstkontakt, die eben weißer Spargel mit ein bisschen Zitrone, amtlich Zitrone, Abrieb und Saft, richtig viel Ricotta und Kapern. Da kann auch gerne nochmal, je nachdem wie es läuft, eine frische Erbse vorbeikommen.
Mhm.
Das ist tatsächlich in die Rotation gewandert, weil es einfach so schnell geht und wahnsinnig lecker ist. Das ist einfach eine ganz schöne, frische Kombi, love it. Dann würde ich sagen, ein Spargel Panzanella. Also Panzanella ist ja eigentlich ein Tomatenbrotsalat, schön mit gerösteten Croutons. Und das finde ich entweder komplett ohne Tomate, also quasi Spargel, vielleicht ein paar Oliven, also eher so eine leichte mediterrane Richtung, mit eben diesen Croutons, das finde ich ganz fabelhaft, aber geht natürlich auch mit richtig schönen süßen Kirschtomaten, dass du so einen netten Kontrast zu der Säure und auch zu dieser leichten Bitterkeit vom Spargel hast. Und ich finde, das geht beim Spargel sowohl in der gekochten, als auch in der gebratenen, als auch sogar in der rohen Version. Weil man kann ja Spargelsalat durchaus auch aus rohem Spargel machen.
Ich finde vor allen Dingen das mit weißem Spargel total geil, weil der weiße, da brechen die Fasern einfach so richtig schön auf, wenn da so ein ganz kleines bisschen Salz und Säure rankommt und man den nicht super grob schneidet, ist das so geil, den roh zu essen.
Ja. Auch da, ich bin mir da gerade mit der Oxalsäure nicht so ganz sicher, aber wenn du dir eine Portion Panzanella reinziehst, dann ist das schon in Ordnung.
Hat Spargel auch Oxalsäure?
Ich meine
ist
ja.
So?
Ich meine schon. Jedenfalls, also ich esse regelmäßig Spargel Panzanella und meine, was ist das denn, glaube ich? Ich glaube, die Nierenwerte sind 1A. Kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, man kann wenn Leute so ein bisschen kritisch sind, aber braucht er echt nicht. Dann kann man das auch wirklich mit gebratenem Spargel machen. Ist auch ganz, ganz lecker.
Aber würde ich dann auch gebratener und nicht gekochter?
Gekocht geht auch, aber dann geht das eher, finde ich, bei mir ist es eher dann so ein Geflügelsalat, wo ich so gekochten Spargel reinmachen würde.
Mandarinchen.
Lecker, lecker.
Mandarinchen und, und Mayonnaise.
Und so ein gebratener Spargel, besser, dann wird dieser Panzanella auch direkt so lauwarm. Ist auch ganz, ganz schön. Und wovon ich, da hat möglicherweise eine Insta-Story von dir was mit zu tun, wovon ich seither fantasiere, ist das Frankfurter Spargelschnitzel. Also weißer Stangenspargel, geiles Schnitzel und Grießsauce, grüne Soße.
Ja.
Will ich jetzt. Also da denke ich seit 2 Wochen denke ich jeden Tag mindestens 2-mal an dieses Gericht.
Ja, weil tatsächlich ist nicht nur Spargelsaison offiziell losgegangen, sondern auch grüne Soße-Saison.
Auch hier haben die Merch.
Oh, ich müsste bestimmt, irgendwer hat grüne Soße-Merch auf jeden Fall.
Ja, doch, glaube ich auch.
Und da habe ich auch einen kleinen Ausflug gemacht. Ich war endlich beim grüne Soße-Denkmal. Da haben wir doch in der grüne Soße-Folge drüber gesprochen.
Wir wollten eigentlich nur Umami-Town-Klassenfahrt hinmachen, du, die machen wir aber auch noch. Ich möchte mit dir zum grüne Soßen-Denkmal.
Also das war leider die Antiklimax, die jemals geantiklimaxt hat. Also, wir sind nach Oberrad gefahren, da wo die grüne Soßefelder auch sind.
Die grüne Soßefelder, daran liebe ich auch wieder alles. Mhm.
Und wir haben da eine Pizza gegessen, wo zu jeder Pizza, es war bei so einer Gärtnereitag der offenen Tür, da wurde dir zu jeder Pizza ein Schälchen grüne Soße als Dip für den Rand serviert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das Frankfurter Spargelschnitzel ist mega geil. Also es gibt ja eh schon das Frankfurter Schnitzel, das ist meistens Bratkartoffel, Schnitzel und grüne Soße. Und in der Spargelzeit wird eben oft daraus das Frankfurter Spargelschnitzel. da liegen dann noch ein paar Spargelstangen da, daneben. Das ist fantastisch, also ganz toll.
Ich muss sagen, die Veggie-Option gefällt mir in dem Zusammenhang auch extrem gut. Grüne Soße wird ja auch wirklich gerne mit gekochten Eiern und Salzkartoffeln serviert.
Das heißt dann tatsächlich grüne Soße klassisch. Also das ist grüne Soße klassisch mit 4 halben Eiern, also mit 2 kompletten Eiern.
Finde ich einfach nur göttlich. Tatsächlich habe ich es hier in Köln auch schon das ein oder andere Mal auf einer Frühlings-Brauhauskarte gesehen und mich jedes Mal gefreut und es bestellt und es einfach weggemäht. Und da kann ich mir natürlich die Spargel-Edition, dass du halt einfach zu dem Gericht, also wie haben wir es jetzt genannt? Grüne Soße klassisch, da noch ein paar Spargelstangen dazu, finde ich auch geil. Also gekochte Eier, grüne Soße und Spargel und Salzkartoffeln. Weil dann wären wir eigentlich auch schon fast.
Mhm.
Nächste Ausfahrt wäre Soße Cribiche.
Die habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es aber auch daran, dass hier Tarek Rose hat das entweder in der Küchenschlacht gekocht oder erwähnt oder irgendwie sowas. Ich habe mal wieder in letzter Zeit geguckt und du hast es auch ins Spiel gebracht. Und das führt bei mir dann dazu, dass ich schon die Theorie in den Raum stelle, dass die Sauce Cribiche das neue Cool Kid in der Spargelgarnitur ist. Dass es nicht mehr nur die Holly ist, sondern auch die Gribbi.
Finde ich total geil. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Menschen ab und zu WDR 5 hören und dann anschließend denken, du, ich habe da gehört, das ist der neue Trend. Weil tatsächlich, ich habe vor kurzem über die Sauce Cribiche gesprochen, so als Alternative zur Holly, weil ich weiß, dass wir haben vor 2 Jahren über die Mimosa geredet. Ja.
Und das ist eine Soße, wo gehackte Eier entweder wachsweich gekocht oder hart gekocht reinkommen. Und Sauce Cribiche ist. Und da ist nämlich auch eine Kapa dabei. Bei der Mimosa, ich weiß nicht, ob ich das nur mache, da ist auch schon mal eine Essiggurke nochmal mit dabei. Aber die Idee ist schon ein bisschen ähnlich auch.
Ab zu 100%. Und aber als ich die mitgebracht habe, also deswegen freue ich mich total, weil es in meiner Wahrnehmung war es auch irgendwie ein bisschen vermehrt, so Cribiche. Und dann kommst du da in die Redaktion und alle gucken dich mit großen fragenden Augen an und haben das noch nie gehört. Und es ist wirklich eine fantastische Spargelbeilage. Es ist mal wieder ein kurzer Ausflug zu Bocuse et moi, also französische Küchenvokabeln. Es ist eine klassisch französische kalte Soße und ähnlich, also es, wir haben eine grüne Soße Folge gemacht.
Ja.
Und da haben wir ja auch über so diese Grundregeln und dass sich dann da wirklich auch Leute drum streiten, ist das jetzt eine Emulsion, darf da Mayonnaise rein, darf da Sauerrahm rein und so weiter. Und natürlich gelten ähnliche Gesetze für die Sauce Cribiche. Allerdings ist auch da, genau wenn man nach der Sauce Tartare guckt, die kennt man vielleicht auch, die ist so ähnlich.
Ist auch ein bisschen im Remo-Bereich ist man da fast teilweise.
Man ist ein bisschen,
ne?
Man ist eindeutig ganz stark im Remo-Bereich, aber je nachdem, mit wem du redest, kriegst du halt auch total widersprüchliche Antworten, was denn jetzt wirklich die Grundregel ist. Und Sauce Cribiche, wie ich sie kenne, ist es nämlich eben, es ist keine Mayonnaise. Eine Mayonnaise ist immer eine Emulsion im Sinne von Eigelb, Senf und Öl wird hochgezogen. Mhm. Also Emulsion heißt ja, Wasser und Fett wird miteinander verbunden und emulgiert wird, es wird eine Bindung hergestellt.
Dinge, die eigentlich nicht miteinander passen, werden durch einen Emulgator miteinander verbunden, a.k.a. emulgiert.
Exakt. Und der Emulgator ist in dem Fall das Lecithin im Eigelb und auch im Senf tatsächlich.
Ja.
Naja, und die Sauce Cribiche ist eben nicht diese feine emulgierte Paste, wie es eine Mayonnaise ist, sondern man kann sie sich wirklich eher vorstellen, vielleicht wie ein weirdes Pesto, wie ein grob gehacktes Pesto, weil du hast gekochte Eier. Die werden OG durch ein Sieb gedrückt, vor allen Dingen das Eigelb, also die, also das gekochte Ei wird an sich getrennt.
Ja.
Du ploppst die Eigelbe raus, die Eigelbe werden durch ein Sieb gedrückt.
Ist ein bisschen auch wie bei der grünen Soße.
Ja. Und ne, da ist dann auch wieder die harte Tür, werden die Eier jetzt eigentlich gehackt oder wird das Eigelb vorher durch ein Sieb? Und dann hast du halt dieses ganz feine Eigelb und dieses Eigelb verrührst du mit Die einen sagen, es ist Olivenöl, die anderen sagen, es ist eher ein relativ neutrales Öl, sei es Traubenkernöl oder Sonnenblume, also irgendwas, was relativ neutral ist. Daraus würde natürlich auch eine Emulsion werden, aber schon eine viel körnigere. Mhm. Und dann kommen da das gehackte Eiweiß auf jeden Fall und es kommen Kräuter rein, Petersilie, Schnittlauch, eigentlich auch gerne solche Dinge wie Kerbel und Estragon, mhm. ne, die geben ja nochmal so einen gewissen anderen Twist. Auf jeden Fall gehackte Kapern, gehacktes Essiggürkchen oder mini, mini klein geschnittenes Essiggürkchen oder natürlich französisch der Cornichon, der ist mir meistens ein bisschen zu sauer, also Essiggürkchen und ein Anchovy.
Und du hast eigentlich jetzt das schon beschrieben, was wir jetzt machen werden.
Ja, oder? Ich nehme mich mal in die Hand und jetzt machen wir ein bisschen Sauce Crêpe-Biche.
So, Anke, nachdem ich jetzt also erfolgreich erzählt habe, wie man Sauce Crêpe-Biche macht, machen wir die jetzt auch. Mhm. Ich dachte mir, wir machen da auch 2,5 Spargelstängchen dazu. Und ich habe ja gerade auch schon sowas gesagt, wie ich bräuchte dringend einen neuen Sparschäler. Ich glaube, es geht noch, aber also schön ist anders.
Weil das, was jetzt eigentlich am längsten dauert, ist eigentlich der Spargel. Ne?
Ja, wir haben ein bisschen Wasser aufgestellt und wie immer brauchen wir für Spargel die heilige, es ist eine Vierfaltigkeit, Salz, Zucker, Zitrone, kleines Stückchen Butter, Wasser einmal aufkochen lassen, Spargelstangen rein, eben mit unseren 4 Komponenten, die wir gerade genannt haben und dann, ich würde mal sagen, so 7 Minuten. So, und wie bereits erwähnt, brauchen wir gekochte Eier. So, guck mal, Anke, wir machen das jetzt auch wirklich nach Lehrbuch. Ich habe hier so ein kleines Sieb und die gekochten Eigelbe und die drücke ich da jetzt mal durch und dann gucken wir doch mal, was passiert. Ich finde, die Abkürzung geht auch voll klar.
Die zu hacken.
Das einfach zu hacken. Und mein Eigelb sieht richtig schön, ja, so bröselig aus. Gefällt mir, genauso wollen wir das. Bisschen Senf dazu. Salz, Pfeffer. Ich habe mich für einen hellen Balsamessig entschieden. Man könnte auch einen Zitronensaft nehmen. Und dann eben mit Öl wirklich zu einer Form von Emulsion rühren. So, machen wir erstmal. So, ich sehe, der Spargel schwimmt. Mhm. Und hier bei mir geht jetzt gerade quasi so ein bisschen die, ach, kann man nennen, wie man möchte, Fleißarbeit. Für die anderen ist es eine Form von Meditation. Die Schnibbelarbeit geht jetzt los. Ich habe Essiggürkchen, die würfel ich so ganz, ganz fein. Ganz ehrlich, man kann das auch in den Küchenmixer hauen, wenn man möchte. Also wenn man so die absolute Abkürzung nehmen möchte. Da würde ich aber dann mit diesem, du weißt schon, dieses Pulsen, dieses Palsen. So mhm. damit es, also wir wollen wirklich keinen Brei, sondern ja. wir haben jetzt hier eine nette kleine, das ist ein netter kleiner Brei, ein öliger Brei, den wir da gerade haben. So, und jetzt hätten wir halt eben gerne verschiedene Konsistenzen, gehackte Kräuter, Eiweiße gehackt, gehackte Kapern. Wie stehst du zu Anchovies?
Also bei mir macht das manchmal ein Störgefühl, das ist aber totaler Quatsch, weil man schmeckt es ja gar, also man hat dann nicht das Gefühl, man würde Fisch essen.
Nee, eben nicht. Aber also ich verstehe das, Leute haben das manchmal und auch ne, so eine Empfindlichkeit gegenüber Anchovy hat ja schon sehr, ja, ist einfach ein Umami in your face, einfach einen sehr intensiven Geschmack. Aber da ist jetzt auch, also du haust jetzt nicht so ein ganzes Glas da rein, sondern wirklich so 1-2 Filets, ist ja auch im klassischen Caesar Dressing.
Ja.
Also kann man weglassen, gerade auch für Veggies. Ich mag das gerne, es ist nur Option. Wir sind auf der Zielgeraden. Anchovies, du hast die Eiweiße gehackt, Schnittlauch. Jetzt habe ich hier ein kleines bisschen Estragon. Ich glaube, fast noch typischer für die Sauce Crêpe-Biche wäre der Kerbel. Der ist aber nahezu noch seltener einfach im Supermarkt zu finden. Anke hat jetzt beschlossen, dass der Spargel fertig ist. Also muss jetzt hier auch mal, ich muss mal ein bisschen Gas geben, damit die Sauce Crêpe-Biche auch mal fertig wird.
Ich fehlt lasse natürlich das Spargelwasser im Topf.
Unbedingt. Fehlt, oh, da kannst du auch direkt
die Schalen, eigentlich
die rein Schalen tun, reinschmeißen. Dann kochen wir da doch direkt mal einen kleinen Fond. Krause Petersilie ist sehr widerspenstig. So, meine Petersilie ist jetzt klein. Komm da rein, abschmecken.
Ich musste mich so beherrschen, das nicht jetzt schon umzurühren. Jetzt schon gerne 5-mal umgerührt, um zu gucken, wie es aussieht.
Ich hatte kurz überlegt, ob wir noch mehr Öl brauchen, aber ich finde es so eigentlich echt gut.
Ich bin schon mittendrin.
Find's voll geil.
Ja.
Ich mag es, also wir hatten ja gerade ganz kurz über die Remoulade gesprochen. Remoulade ist quasi das da, nur mit einer Mayo. Mhm. Dass du eben nicht das Eigelb ne, durch ein Sieb bla bla bla, sondern du hast eine Mayonnaise und da haust du eben gehackte Anchovy, Kapern, Kräuter, gehackte Eier.
Und du hast du Eiweiß auch in der ja. Mayo? Okay.
In der Remo.
Mhm. Und ich glaube, dann gibt es da immer noch so Feinheiten auch zu Sauce Tartare. Die einen sagen, da kommt dann bei der Sauce Tartare kommt Frühlingslauch rein und manchmal werden die Cornichons, die werden so ganz fein gerieben. Mhm. Und da darf keine Anchovy mit rein und hier darf kein Kerbel mit rein. So, das sind so ein bisschen die Spielarten. Aber ich finde so eine selbstgemachte Remoulade zum Spargel geil. Ich finde eine Sauce Crebiche zum Spargel geil. Will damit nicht sagen, dass ich ein Problem mit Hollandaise habe. Ganz im Gegenteil, ich könnte Hollandaise auf alles draufschütten. Aber ich finde auch so eine Alternative, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, eins meiner liebsten Spargelgerichte ever wird Spargel mit grüner Soße sein. Und das ist ja quasi, also da gibt es schon eine gewisse familiäre Verbindung.
Ja, grüne Soße hat halt gar nicht, also grüne Soße hat Sauerrahm, dadurch kommt da eine Säure rein, aber hat halt gar nicht Gurke oder Kapa. Mhm. Ich finde es auch total lecker. Der Vorteil ist natürlich, dass du das super gut vorbereiten kannst, mhm. im Gegensatz zu einer Holly. Mhm. Und dass du das auch mal einen Tag nochmal stehen lassen kannst und so.
Ja, wobei das zieht dir Wasser. Also du kannst es dann wieder glatt rühren, aber...
Es kippt dir jetzt nicht um.
Nein, oder Gottes Willen. Nein.
Eine Holly kannst du auch nicht mehr warm machen und so.
Also ich meine, so wie wir das jetzt gerade essen, ohne Salzkartoffeln. Und wir haben uns natürlich aus Einfachheitsgründen, damit wir jetzt hier nicht so viel Lärm mit dem Tisch machen, haben wir uns den Spargel geschnitten. Wir haben den schon mal geschnitten. Und so ist es ja kurz vor, es ist schon eine salatige Situation ja. hier. Und ich finde es einfach fantastisch. Ich finde es richtig, richtig lecker. Ich könnte mir das auch wirklich in so einer Abwandlung als vielleicht einen Kartoffelsalat vorstellen, dass da jetzt noch ein paar Salzkartoffeln, okay, da würde ich vielleicht auch wieder ein bisschen... eine kleine Creme fraiche oder noch irgendwas, was so ein bisschen reinsippt. Aber finde ich einfach nur lecker. Ist ein total schöner Snack. Love it.
Ich habe in diesem Jahr total auch das Radieschen-Level freigeschaltet. Mm. Also ich bin, ich habe früher irgendwie nie so viel Radieschen gegessen und gekauft, aber manchmal kommt das dann ja irgendwie. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal einfach so Radieschen, je nach Größe, halbiert oder geviertelt. Und das dann mit so ein bisschen Schnittlauch, Spargel und Kartoffeln. Da kann man dann auch, wenn man will, mal eine kleine Miso-Paste noch mit reinschmeißen. Oder halt eine Kapa mit reinhacken. Oder eine Essiggurke oder irgendwie sowas. Das ist auch total einfach und total easy. Total einfach und total easy. Ich bin nämlich bilingual. Mhm. Lecker, meinte ich. Mhm. Einfach und lecker. Mhm. Simple and tasty. Mhm. Easy and tasty.
Ich finde es schon total geil, was bei dieser Soße passiert. Also Soße, es ist eine klassische Kalte, egal. Weil du hast immer so ein bisschen, wenn du dich drauf konzentrierst, also ich habe jetzt gerade die ersten Löffel einfach komplett unterzuckert weggeatmet, aber wenn man dann mal so ins Kauen kommt und dann mal so ein bisschen wirklich schmeckt, was da so passiert, dass du auf einmal von da kommst so ein bisschen, guck mal, ein bisschen Kapa, dann, guck mal, da ist ein Schnittlauch. Ja. Also es ist einfach sehr... Das mögen unsere Geschmacksknospen ja, das haben wir schon 100-mal besprochen, dass es immer um Abwechslungen geht und du hast nicht nur eine Abwechslung von Texturen, das ist ja ab und zu ein bisschen was Knackiges, ein bisschen was Weiches, ein bisschen was Cremiges und so weiter, sondern du hast auch wirklich ganz viel, dann kommt auf einmal so ein kleiner Estragon so ein bisschen um die Ecke, dann kommt hier noch so eine kleine Senfnote, finde ich einfach schön, macht viel mit mir, ist ein guter Snack. Jetzt möchte ich diesen Kartoffelsalat machen. Geniale Idee.
Ja, also... Wie gesagt, im Moment kann man einfach Spargel kaufen und zur Not brät man den irgendwie und oder schmeißt den in Salat. Das ist im Moment immer eine gute Lösung für alles.
Anke, ich habe noch ein kleines Dessert für dich. Mhm. Ich habe einen kleinen Snack mitgebracht.
Spargelmus, nein.
Nee. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir sind der große, natürlich Spargel, aber eben auch Ausflugstipps-Podcast heute. Und ich habe einen kleinen Ausflugstipp. Ich habe eine Spargelfahrt gemacht. Damit habe ich das Alter der Teilnehmenden um das ein oder andere Jahrzehnt gesenkt.
Du bist mit so einer kleinen Chuchu-Bahn durch die Gegend gefahren, ne?
Ich bin mit einer kleinen, so eine historische Lokomotive, ganz genau. Und da musste man aber auch, aber ich glaube, es gibt noch Termine. Und zwar ist es die, aber das gibt es in sämtlichen, das ist super nischig, aber wer auf sowas Bock hat, kann ja mal gucken. Es muss A, eine Spargelregion sein und B, da muss irgendwo eine historische Lokomotive. Es gibt von diesen Verbänden, von diesen Vereinen, gibt es erstaunlich viele.
Okay.
Möglicherweise gibt es Zugenthusiasten in meinem näheren Freundeskreis. Und es war die Selfkant-Bahn. Und die ist tatsächlich es waren nur gute Namen, die einem an diesem Tag begegnet sind. Die ist im Kreis Geilenkirchen.
Ist bei Aachen.
Bei Aachen, korrekt. Und man ist da morgens in so eine, ja mittags, in so eine nette, in so eine alte, in so einen alten Zug eingestiegen mit so einer Dampflokomotive. Natürlich standen am Rand sehr, sehr viele, das muss überhaupt nicht gegendert werden, es standen sehr viele Herren mit Stativ und so weiter und haben natürlich diese Lokomotive von allen Seiten fotografiert. Und dann ist man schön durch die Lande getuckert, hat rechts und links geguckt und hat Halt gemacht, auch an so einem alten kleinen Bahnhof, der also eigentlich wirklich nur noch aus Museumszwecken da ist. Und dort gab es dann ein Spargelmenü und es war Spargel aus Heinsberg, weil das eben da auch so ein bisschen die Ecke ist. Mhm. Und es gab eine Spargelcremesuppe, muss ja immer sein. Du weißt, wie sehr ich Spargelcremesuppe liebe, wirklich, finde ich gut.
Ich finde bei Spargelcremesuppe aber zwingend müssen die Köpfchen...
Die Spitzen als ja. Einlage drin. Ja, ja, unbedingt, natürlich.
Ich finde, vom Rest kann man auch mit pürieren.
Ja.
Aber wenn du die Köpfe pürierst, dann kriegen wir ein Problem.
Ja, also ich glaube, das ist echt so, sag mir, dass du reich bist, ohne zu sagen, dass du reich bist, Spargelspitzen pürieren.
Ja.
Kompletter Wahnsinn. Ich vermute, Elon Musk würde das machen. Naja, anderes Thema. Jedenfalls gab es Spargelcremesuppe. Danach gab es den... Also so ein Signature-Teller muss einfach in der Spargelsaison sein. Es gab Stangenspargel, Salzkartoffeln. Es war definitiv eine Locoule Hollandaise. Die war nicht selber gemacht oder aus dem Thermo oder irgendwie sowas. Nein, 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 das war Tetra. Und es gab so einen Schinkenteller dazu.
Boah, ich brauche dieses Jahr auf jeden Fall auch noch die Schinkennummer.
Ne? Das ist schon lecker.
Ja.
Also ich bin nicht so ein riesen Schinkenfreund, vor allen Dingen, wenn man nicht so genau weiß, wo er herkommt und dass der wahrscheinlich relativ günstig war. Halte ich gerne von Abstand. Wenn ich aber weiß, wo er herkommt und das ist ein qualitativ hochwertiges Produkt ist, dann bin ich vor allen Dingen beim rohen Schinken. Finde ich ganz lecker.
Ja, ich mache dann meistens eine Mischung, weil für mich ist schon der OG der gekochte.
Ja.
Da haben wir ja auch schon mal, gibt es ja auch zumindest bei den Metzgerei-Angeboten da, wo meine Eltern herkommen, gibt es ja auch gerne mal den Spargelschinken, wo quasi auf dem Schinken noch Spargel ist.
Das ist eine ähnliche Baustelle wie die Frühlingsbratwurst.
Ja.
Ist einfach nur schön.
Grüne Soße-Bratwurst gab es natürlich auch beim Tag der offenen Tür. Mit grüne Soße-Kräutern in der Bratwurst.
Ja, würde ich sofort nehmen.
Mhm.
Sauerampfer in der Bratwurst, spannend. Naja, und natürlich war auf diesem Schinkenteller war auch, wie du es gerade schon sagst, das war ein kleines bisschen Radieschen zur Dekoration. Aber ich habe es natürlich mitgegessen. Und anschließend gab es noch im Glas, ich habe auch auf Nachfrage... wusste man nicht, was für ein Obst ist da oben drauf. Da war irgendwie so ein oranges Kompott. Ich glaube, dass es eine Aprikose war mit so einem Panna Cotta. Ja, und dann hast du noch schön Filterkaffee mit bisschen Kondensmilch gekriegt. Und dann bist du wieder bist du noch ein bisschen in so ein Museum gegangen, was da noch war. Und dann bist du mit dem Zug wieder zurückgetuckert. Und es war fantastisch. Ich empfehle also, guckt in der Gegend, ob irgendwo eine Spargelfahrt angeboten wird. Ob es vielleicht einen kleinen Zug... Weil ich hatte eigentlich gehofft, dass im Zug... der Spargel serviert würde.
Ah, das, ja, das ist wahrscheinlich...
Das gibt's manchmal, so Stichwort Rheingold-Express. Aber auch da wirklich, wenn ihr sowas findet und ihr habt da Bock drauf, also gerade wenn das so ein Event ist, saisonal, dann so schnell buchen wie möglich. Sowas ist sehr, sehr schnell ausverkauft. Jedenfalls ist also Geilenkirchen in der Nähe von Aachen natürlich holländisches Grenzgebiet.
Ja.
Und es war ein Sonntag, also hat der Albert Heijn geöffnet.
Dann fährt man nochmal kurz auf die andere Seite des Glücks.
Wenn ich schon mal da bin, dann gehe ich doch auch in den Albert Heijn, natürlich. Und da habe ich dir einen kleinen Snacky mitgebracht.
Okay.
Würdest du mal die Kühlschranktür öffnen? Steht da ein Tetrapack?
Oh, wow.
Was steht auf dem Tetrapack?
Rum-Rosinefla.
Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Also wie soll das denn gehen? Es gab auch Strohwaffeln.
Mit sachte Rosine, mit Softrosinen.
Also es ist quasi Malaga-Eis als Fla.
Das ist krass.
Und ich dachte, das müssen wir uns jetzt ja wohl mal reinzwirbeln. Es gab das auch in der Geschmacksrichtung Strohwaffeln, aber ich habe mich dafür entschieden. So, ich hole jetzt mal ein Tellerchen. Das muss dann mal rausgegulpt werden.
Flariantje, eine Flariante, ne? Schränk ein beetje Rum-Rosinefla over ein Bolletje Vanilleeis. Kannst auch ein bisschen Rum-Rosinefla über ein Vanilleeiskugel machen. Ist eine Flariante. Ich mach auf. Es hat schon eine Rum-Rosine.
Es hat eine Schnapsigkeit.
Nase. Ja.
Oh, ich bin da so aufgeregt. Und du weißt, wie sehr ich Malaga-Eis liebe? Ich weiß, aber ja, mein Gott. Ich finde, man muss das gar nicht immer so seniorisch Oh, wie es da rausgulpt. Es gulpt richtig raus. Ich kann es wirklich kaum abwarten, okay. Da ist eine Rosine und da ist ein leichter Schnaps. Für Leute, die es noch nicht verstanden haben, Fla ist ein dünnflüssiger Pudding.
Ja, auf Englisch ist es Custard, glaube ich, ne?
Also es ist jetzt nicht so ein Pudding, den du so abstechen kannst, so der Abdruck vom Löffel drin bleibt. Und es wird in den Niederlanden in Tetrapacks in jedem Supermarkt verkauft.
Wir haben auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge haben wir über Doppelfla und so geredet.
Ja, sicher. Und natürlich gibt es auch andere Geschmacksrichtungen. Und wir haben jetzt hier Rumrosine. Da bin ich aber mal aufs Gesichtchen gespannt. Also da sehe ich aber auch schon sehr viel Freude.
Du bist ganz verzückt auf jeden Fall.
Also erstens könnte ich mich drüber totlachen, dass es das gibt.
Mhm.
Dass du da einfach in den Supermarkt gehst und neben der Haarmilch stehen tetrapackweise, steht einfach Pudding in fantastischen Geschmacksrichtungen und dann eben auch Rumrosine. Ich hätte gedacht, dass das viel süßer ist.
Ich finde es okay. Ich weiß nicht, ob ich bin nicht so, aber du bist ja Malaga-Eisbär. Ja. Da ist ja auch genau diese Rosinenkonsistenz auch drin.
Mhm.
Da bin ich, glaube ich, nicht so für da.
Ich mag das tatsächlich total, weil diese Rosine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie da die Produktionsprozesse sind, aber eigentlich wird die Rosine ja wahlweise in Rum in dem Falle, ja, oder bei Malaga ist es ja dann wahrscheinlich Malaga, wo drin die Rosine wirklich auch so ein bisschen aufweicht, damit du eben nicht auf dieser Haut rumbeißt. Und das ist, also die, mit der Konsistenz habe ich gerechnet. Als Malaga-Eis-Fan kennt man diese Konsistenz, finde ich gut. Ich bin, glaube ich, einfach nicht so ein Fla-Fan, weil mir der Pudding zu flüssig ist.
Da komme ich dann wieder ins Spiel. Gloopy wird das, glaube ich, auch genannt, diese Konsistenz, ne?
Mhm.
Das willst du bei Soßen überhaupt nicht haben, wenn die so zu fest und zu puddingartig sind und so ein bisschen zäh werden. Und bei Fla willst du das halt genau haben. Das ist auch fester als Vanillesoße aus der Packung. Das kommt schon da rausgeflossen, wenn du das schüttest, aber das ist nicht ein gleichmäßiger Strahl, um es mal so zu sagen.
Ich würde sagen, fast eine Form von glattgerührter Joghurt.
Ja, ja.
Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner Albert Heinz Snacky. Liebe Grüße aus den Niederlanden. Kann ich doch einfach, beim nächsten Mal nehme ich Stroopwafel mit. Und dann gucken wir doch mal, was die so kann.
Ich finde tatsächlich bei so einer Spargelfolge, vielleicht noch bei einer Erdbeerfolge, da wabert immer so dieses Thema Anbaubedingungen beziehungsweise Saisonarbeitskräfte mit. Das ist natürlich in der kompletten Landwirtschaft so, beziehungsweise der Obst- und Gemüseanbau. Aber bei Spargel ist es irgendwie jedes Jahr wieder so ein Thema, ne? Dass irgendwie...
Ja, weil das wirklich so eine ganz krasse Form der Saisonarbeit ist, ne? Also dann werden wirklich für 3 Monate werden, und das ist, da geht es auch wirklich viel um Schwarzarbeit, ne? Weil also als Landwirt verdient man jetzt auch nicht wirklich easy peasy wahnsinnig viel Geld für sehr, sehr viel Arbeit. Und ne, dann muss man sich eben für 3 Monate Leute dazu holen. Also ne, ich verstehe mich jetzt nicht falsch, dass hier irgendjemand denkt, dass ich finde, dass Schwarzarbeit eine extrem gute Idee ist. Ich kann lediglich verstehen, wo es herkommt.
Ich finde das alles in allem eine super schwierige Situation, weil jedes Jahr auch wieder das Thema aufkommt, wenn in Deutschland über den Mindestlohn gesprochen wird, dass man irgendwie sagt, bestimmte Branchen oder bestimmte Zweige müssten davon ausgenommen werden oder dass gesagt wird, ja, wenn wir die jetzt aber auch noch sozial versichern, dann können wir uns das ja alles gar nicht mehr leisten und so. Und ich verstehe auch, woher das kommt, weil du einfach nicht sehr große Margen hast. Auf der anderen Seite ist halt aber auch das Ernten, vor allen Dingen von Spargel, einfach so eine unglaublich krasse Knochenarbeit. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass die Leute nicht sozial versichert sind oder dass die Leute zu einem Lohn arbeiten. Also das war ja früher immer schon so, als wir noch Landwirtschaft hatten, da waren das zuerst Deutsche, die Spargel gestochen haben. Dann hat aber kein Deutscher mehr für den Lohn gearbeitet, den du da bekommst. Dann waren es Menschen aus Polen. Dann waren es irgendwie Menschen, die Asyl beantragt haben in Deutschland. Und das ist ja, und jetzt sind es, glaube ich, ja auch super viele Leute aus Rumänien, die dann für diese Zeit nach Deutschland kommen und so. Und mich macht das halt immer total ratlos, weil ne, ich verstehe auf der einen Seite, verstehe ich die Gefühle, die das hervorruft bei den Bauern, aber auf der anderen Seite denke ich so, das geht halt aber auch nicht, dass das halt unter Bedingungen stattfindet, von denen du eigentlich nicht leben kannst und nee, die eigentlich nicht okay sind. Und vor allen Dingen halt auch sowas wie, ich will die nicht sozialversichern, ist halt auch so, ja cool, dass dann musst du deine Krankenversicherung dann, ich weiß gar nicht, wie das dann abläuft, ne, aber du kriegst das, zahlt dann auch nicht auf deine Rente ein und diese ganzen Sachen. Und als Arbeitgeber hast du halt auch deinen Arbeitnehmern gegenüber eine gewisse Verantwortung, finde ich halt auch. Das ist, ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr politisieren, beziehungsweise nicht so sehr politisch werden, aber ich finde schon, dass das immer so ein bisschen mitschwingt. Und dann gibt es ja auch die Verbände, die sagen, ja, guck mal, hier in Deutschland wird immer weniger Spargel angebaut. Das ist tatsächlich in allen Spargelanbauregionen bis auf Bayern so. In Bayern geht es ein bisschen nach oben. Da sind aber auch viele Leute, die Geld haben tendenziell. Also da ist die Kaufkraft größer. Alle Leute stehen ja im Moment vor der Situation, dass sie sich weniger leisten können, dass alles teurer wird. Und das ist ja auch so eine Spirale, die dann immer weitergeht, ne? Wenn alles teurer wird, können sich die Leute noch weniger leisten, dann kaufen sie noch weniger, dann geht der Anbau noch weiter zurück.
Also es ist eine total, ja, ein ganz schwieriges Thema, auch ein sehr komplexes Thema natürlich. Ich erinnere mich noch gut an die Corona-Zeit, als es konnten keine Erntehelfer aus beispielsweise Polen oder Rumänien aufgrund von eben Corona und Grenzen und so weiter.
Da haben wir auf jeden Fall auch in der ersten Folge drüber gesprochen, über diese Sondervisa.
Und was da auf einmal los war, von wegen, ja. Wie kriegen wir denn jetzt diesen Spargel gestochen, weil der Deutsche, was weiß ich, es nicht machen möchte, für das Geld nicht arbeiten möchte, wie auch immer. Also es war ja auch, also das muss man sich mal vorstellen. Dass dann da auch tatsächlich Ausnahmegenehmigungen durchgezogen wurden, weil in Deutschland niemand dieser Arbeit nachgehen möchte für das Geld. Das finde ich, das ist halt absurd auf so vielen Ebenen.
Ich meine, da muss man dann vielleicht irgendwann auch mal darüber sprechen, was mit der Landwirtschaft generell passieren muss, damit es finanziell und sozial und wahrscheinlich auch in Bezug auf den Klimawandel insgesamt nachhaltiger wird.
Auf jeden Fall. Und es ist, mir begegnet so oft dieses Thema, wie viel möchten Deutsche für Essen ausgeben? Was empfindet die Deutsche als teuer? Und da mache ich einfach seit über 20 Jahren die Erfahrung, dass, also man kann sie natürlich nicht alle über einen Kamm scheren und man kann, also in Frankreich und in Italien beispielsweise schwimmen die Leute jetzt auch nicht im Geld und es ist ihnen komplett egal, wie teuer der Schinken ist oder wie teuer der Spargel ist. Nur ich habe immer das Gefühl, dass in Deutschland irgendwie so dieses, ja, das Bewusstsein für eben Qualität, einen regionalen, nachhaltigen Anbau, Unterstützung, also dass man dann dieses komplette System Landwirtschaft damit einfach auch unterstützt, dass da irgendwie, dass es nicht durchsickert. Und ich verstehe natürlich auch, dass wenn Leute nicht viel Geld haben und es ist jetzt ja gerade wirklich für alle extrem angespannt, dass sie dann sagen, ja gut, dann ich kann halt nicht zum Biometzger gehen und mir da den Schinken kaufen. Deswegen kaufe ich den halt irgendwie für, was weiß ich, 60 Cent im Discounter. Das kann tendenziell nicht die Antwort sein, weil dann werden wir diese Spirale einfach nie verlassen. Also es muss einfach an so vielen Hebeln, also einfach überhaupt nicht, es muss an so vielen Hebeln irgendwo gedrückt werden. Also auch, kann der Staat irgendwie unterstützen? Muss man irgendwelche Systeme ändern? Ja, wie kriegt man irgendwie das Bewusstsein dafür, dass du dann halt, wenn du dir den guten, etwas hochpreisigeren Schinken nicht leisten kannst, dann kauf doch bitte nicht den billigen, weil du damit etwas unterstützt, was das System von außen kaputt macht und so weiter. Ich finde, es ist total, total komplex, es ist total schwierig.
Man kommt fast auf die Idee, dass man vielleicht gar nicht so viel Kohle für Migrationsregulation ausgeben muss, sondern stattdessen
Geld vielleicht woanders
Geld in soziale Aspekte jeder Art reinballern könnte. Ich glaube, das ist auch sehr gut erforscht. Jetzt sind wir auch noch ein Politik-Podcast geworden, kurz. Ja.
Also von der Spargelfahrt hin zum Polit-Talk.
Ich meine, am Ende ist halt natürlich auch Essen politisch und wir natürlich wollen, dass es lecker ist und wir wollen, dass wir uns eine kleine süße Genusszeit machen. Aber manchmal ja, muss man halt leider auch dahin gehen.
Ja, und es ist halt wirklich so, dass eben so dieses, wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her? Wo wächst was und was sind Erzeuger? Also wie sieht eigentlich so der Alltag von jemandem aus, der einen Hühnerhof hat, Viehzucht und so weiter. Das ist etwas, was in vielen Teilen unserer Gesellschaft niemals nirgends stattfindet. Und es ist so essentiell, weil es einfach das ist, was wir den ganzen Tag in uns reinstopfen. Und da bin ich immer so ein bisschen, da werde ich auch nicht müde, mir den Mund fusselig zu reden. Und wenn ich dann, was weiß ich, irgendwo hinfahre und irgendeinen Hof, irgendeinen Erzeuger, eine Erzeugerin besuche und mir angucke, wie da was produziert wird, wann ist die Erntezeit, was wächst da und so weiter. Ich finde es total faszinierend und wichtig, weil das so ein essentieller Bestandteil von unserem ganzen System ist. Mhm. Aber es findet halt, ja, es findet wahnsinnig wenig statt. Mhm. Von daher, wenn irgendwo bei euch in der Gegend zum Beispiel ein Spargelhof ist und ihr könnt selber stechen oder eine Blaubeerfarm, fahrt da doch mal hin. Oder, das war sehr viele Bauernbetriebe bieten auch manchmal wirklich so eine Hofführung an oder sowas, so Milchbauern zum Beispiel, die auch dann häufig selber noch käsen und dann so einen Verkauf haben. Ja. Vielleicht ist das ja eine Idee.
Oder wenn ihr nicht selber raus wollt, guckt euch mal so Serien oder Sendungen an wie Land und Lecker. Da gibt es auch von jedem dritten Programm. Ja. Das heißt Lecker, manchmal ist das Land und Lecker, manchmal ist das Lecker aufs Land. Manchmal fahren die mit den E-Bikes durch Nordrhein-Westfalen, manchmal fahren die mit einem Oldtimer-Bus durch die Gegend. Und da ist dann immer in jeder Folge ein anderer Hof und die bekochen sich dann gegenseitig.
Das sind auch die Landfrauen, gibt es manchmal auch, ne?
Ja, es gibt manchmal die Landfrauen, manchmal ist das aber auch dann gemischt geschlechtlich.
Und dann wird der jeweilige Hof vorgestellt und was machen die eigentlich den ganzen Tag? Was sind die Spezialitäten? Lieb ich doch nur. Eine Sache müssen wir dazu noch ganz kurz sagen, und zwar, was die Anbaufläche angeht, ist in Deutschland tatsächlich weißer Spargel auf Platz 2. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht, dass es weiter hinten ist, weil es halt so, also es gibt es 3 Monate im Jahr.
Und das Platz heißt, eins von allem ist
die Zwiebel.
Oh, interessant.
Platz 1 ist die Speisezwiebel. Ich habe meine Informationen übrigens. Hier, es geht ja um Evidenz und so weiter. Info, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Gedöns. Das finde ich interessant, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass da mal so eine Kartoffel vorne mitspielt.
Ich glaube, dass die Kartoffel tatsächlich ich habe mal nachgeschaut, die Kartoffel spielt in der Auflistung, ich glaube, dass die separat
gelistet
wird.
Okay.
Wahrscheinlich auch wieder die Frage der Definition von Gemüse und so weiter. Die Kartoffel wird separat gelistet. Platz 1 ist in der Gemüseauflistung. Es geht um Gemüseanbaufläche im Freiland. Und meine Daten sind von 2025. Okay. Platz 1 ist die Speisezwiebel. Platz 2 ist der Spargel. Und Platz 3 Möhre bzw. Karotte.
Interessant. Ja, aber gut. Aber Spargelfelder sind ja auch groß, ne?
Ja, und ich meine, so eine Speisezwiebel, die wird halt das ganze Jahr über verkauft, die brauchst du jeden Tag und Spargel halt wirklich 3 Monate im Jahr und trotzdem ist es Platz 2. Das finde ich heftig. So, und aber wie du schon gemeint hast, also es geht ein bisschen zurück, von Jahr zu Jahr wird es ein Ticken weniger, eben wegen Geld und so weiter, alle möglichen Schwierigkeiten. Allerdings wird, und davor warnen auch die Experten, dass grüner Spargel vor allen Dingen bei jungen Leuten irgendwie immer beliebter wird. Und manche Höfe gehen ja auch dazu über, dass die sowohl weiß als auch grün anbauen. Ich war neulich total irritiert, als mir gesagt wurde, wir wünschen uns übrigens Rezepte, mach doch was mit grünem Spargel. Und für mich war das so ein, nee, ich mach doch jetzt kein Rezept mit grünem Spargel, wenn im Feld, sagen wir mal 20 Kilometer weiter, der Weiße aus der Erde guckt. Das ist für mich so ein, nee, das ist, also das hat für mich auch eine andere Saison, weil der Grüne wirklich meistens importiert wird. Der kommt eher so aus Spanien zum Beispiel.
Ja, aber den gibt's auch aus Deutschland.
Ja, er wird mittlerweile, also der Weiße ist the German thing, aber es sind mittlerweile tatsächlich einige Höfe dazu übergegangen, beides anzubauen, weil der natürlich etwas schneller in der Verarbeitung ist. Ich finde den aber bei weitem nicht so lecker wie Weißen.
Ich finde, das sind unterschiedliche Sachen.
Ja,
hast recht. Also ich würde mir Grünen jetzt nicht zum Beispiel roh reinfahren oder den dämpfen oder irgendwie sowas, das finde ich zu boring. Mhm. Aber ich finde, grüner Spargel kann super gut Hitze vertragen, den kannst du super gut braten, sehr stark, oder grillen oder auf irgendwie sowas. Oder den auch nur ganz, ganz, also relativ klein schneiden und dann wirklich so für eine Minute in der Pfanne mal kurz durchschwenken und so. Ich kaufe sowohl als auch. Also Ich würde jetzt niemals grünen Spargel mit Hollandaise essen.
Weird, oder?
Das finde ich ganz falsch. Das finde ich
ganz, ganz seltsam. Nee, für mich aber sind es zwei sehr unterschiedliche Gewächse.
Ja, total.
Die ich aber auch, ich esse die nicht zeitgleich.
Doch, das mache ich schon. Also ich, für mich ist grüner Spargel und weißer Spargel, das ist die Spargelsaison. Mhm. Und ich kaufe Spargel wirklich nur aus Deutschland. Ich bin bei anderen Sachen nicht so super konsequent.
Ja, aber da, ja, natürlich.
Ne, so, also aber bei Spargel und Erdbeeren, da ziehe ich es schon durch, mhm, auf jeden Fall. Und, aber nee, Zwiebeln stimmt nicht, weil es gibt ja diese geilen italienischen Sorten oder die französische Roscoff. Mhm. Ja.
Ich möchte dir noch ganz final, weil das ja, der Spargel, ich möchte dir final eine meiner allerliebsten Anekdoten erzählen. Und zwar steht mir möglicherweise eine Person sehr, sehr nahe, der als Kind, wie so viele, inklusive mir, der so gegen die Eltern so ein bisschen aufbegehren wollte, der so ein bisschen Protest, so ein bisschen. Und ich habe mir meine Haare pink gefärbt, ich habe mir sehr viele schlimm entzündete Ohrringe stechen lassen. Hauptsache irgendwie meine
Mutter. Mit der Pistole.
Oh Gott, ja. Und hier oben, das hat sich 18 Mal entzündet, grauenhaft. Ne, man hat vielleicht irgendwie mal heimlich Schule geschwänzt oder was weiß ich, irgendwie geraucht oder so und irgendwie alles nur, um Anti zu sein. Und eine Person, die mir sehr, sehr nahe steht, hat den whitest Protest gewählt, den man sich nur aussuchen kann. Und zwar hat er laut getönt, Spargelspitzen, ich hasse Spargelspitzen, das ist alles Schlimmste. Und hat die dann immer so angewidert, weggeschoben, weil seine Eltern halt immer gesagt haben, Spargelspitzen sind das Beste überhaupt.
Das finde ich super lustig. Vielleicht sind es einfach super geniale Eltern, weil die natürlich Spargelspitzen en masse hatten.
Würde ich mir, also ich würde natürlich auch dann sagen.
Genial. Also ich von allen Seiten genial. Genialer Protest, geniale Taktik der Eltern für mehr Spargelspitzen im eigenen Leben. Liebe ich alles dran.
Ich bin mir nicht sicher, wann diese Person in das Alter kam, festzustellen, dass es der albernste und whiteste Protest ever ist. Mittlerweile weiß ich aus sicherer Quelle, er hat diese Art abgelegt. Ja, ich musste nur wahnsinnig lachen. Das ist, ich hasse Spargelspitzen. Ja, ja, gut.
Das ist richtig witzig.
Das ist natürlich gut.
Und Leute, es gibt natürlich auch in dieser Episode und in dieser Staffel und in diesem Podcast eine Hausaufgabe. Snackcercise. Und es gibt eine Focaccia. Ich bin zurück im Backofen-Game. Es ist meine Sonntagvormittage.
Praise the Lord, she's back.
Schön, schön wie nie.
Ja.
Und ich habe schon verschiedene Varianten mit Spargel auch schon gemacht,
Focaccia-Varianten. Ja, ich habe es vielleicht gesehen.
Und die Variante, die ich euch jetzt mal ans Herz lege, das wäre eine Spargel-Rhabarber-Brie-Nummer. Weil Spargel und Rhabarber, mhm, da können wir uns den 24. Juni, den Johannistag, merken. Da ist bei beiden die Saison vorbei.
Einmal ein Volkstrauertag. 24. Ja. Juni, der Johannistag.
Genau. Und damit ihr das beides nochmal zelebrieren könnt, also ich mache meine Focaccia immer mit einem Sauerteig. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht zu doll in die Tiefe reingehen. Ich mache da meistens 65 bis 70% Hydration. Wenn ihr nichts mit Sauerteig zu tun habt, macht das einfach mit einem geilen, fluffigen Hefeteig. Wir verlinken euch in den Shownotes das ligurische Focaccia-Rezept von Samin Nosrat. Das ist total einfach. Das muss man quasi nicht kneten. Man macht da wenig Hefe rein, man lässt das über Nacht stehen und am nächsten Tag kippst du das in eine geölte Form rein, ziehst das auseinander, halbe Stunde stehen lassen, Löcher reinmachen, dort sieht man
die Bewegung, macht so eine Kralle.
Genau, und das lässt man dann nochmal stehen, dann heizt du den Ofen vor und in der Zeit kannst du dann, also ich habe es mit grünem Spargel gemacht, glaube ich. Man kann es aber auch super gut mit weißem Spargel
ganz
machen.
Ganz lecker.
Auf jeden Fall, wir haben doch auch mal, haben wir nicht mal bei der Rhabarber-Folge so ein Brie-Crostini gemacht?
Ja, mit auf jeden Rhabarber? Fall. Wir haben ein kleines Rhabarber-Kompott. Und da haben wir Crostini Era, geht auch jetzt weiter, keine Sorge. Und
genau.
Das kannst du auch wunderbar Spargel, Rhabarber und dann auch den
Brie. Genau, also im Prinzip, ja. Mm. Und das, da braucht man wirklich gar nicht viel mehr als bisschen Salz, Pfeffer noch drauf und den Spargel in Stücken und den Rhabarber in Stücken. Und dann hat man manchmal so Bissen, wo dann der Rhabarber so eine Säure reinbringt, der Spargel hat sowas leicht Bitteres und der Brie verheiratet das dann alles so ein bisschen. Wenn ihr jetzt sagt, Brie ist gar nicht meine Kragenweite, ey, schmeißt einen Feta drauf. Schmeißt einfach einen Feta drauf, meinetwegen. Funktioniert auch gut. Mozzarella wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu
boring?
Ja, zurückhaltend im Geschmack in der Kombination. Ich finde, ein bisschen braucht man da schon. Vielleicht
ich überlege, ist ein Gorgonzola. Also ich kann mir Gorgonzola und Rhabarber irgendwie geil vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob Gorgonzola und Spargel, da habe ich einen kleinen Störer. Aber vielleicht ist es doch einfach richtig gut.
Meinetwegen kannst du auch, wenn du natürlich die Cremigkeit betonen willst, kannst du auch ein Mozzarella Rodan drüber machen, ne, am Ende. Wenn alles fertig ist, zupfst du ein bisschen frischen Mozzarella drüber.
Oh ja, oh, das fände ich toll. Oder hier so ein Burrata, der so ein bisschen
Burrata oder Stracciatella, ne? Was ja das Innere, ja. Sowas. Ich schreibe euch auf jeden Fall das Rezept. Ich verlinke euch den Teig und ich schreibe euch, wie ihr das macht, in der einen Variante. Aber am Ende sind es alles Serviervorschläge hier.
Und ich möchte noch ganz kurz, weil das war etwas, was ich kürzlich gelernt habe. Also Johannistag ist klar. Ich wusste nicht, dass das auch die Deadline für den Rhabarber ist. Mhm. Weil, hat meine Recherche knallhart investigativ ergeben, weil ab dem Zeitpunkt, bei Rhabarber geht es ja immer um die Oxalsäure. Verbraucherschutz Anke hat keinen Vortrag, sondern du hast sehr viel Information über Oxalsäure vermittelt in der Rhabarber-Folge. Und man sagt, dass quasi ab dem 24. Juni die Pflanze zu viel davon bildet.
Interessant, weil ich habe gelernt, dass man den Rhabarber irgendwann in Ruhe lassen muss, damit der nicht zu schwach wird und nächstes Jahr wiederkommt.
Ja,
das war die Variante, die ich gelernt habe.
Also vielleicht gilt ja auch irgendwie beides.
Auf jeden Fall.
24. Juni, bis dahin bitte ohne Ende Spargel essen und auch offensichtlich Rhabarber. Anke hat euch gerade erklärt, was ihr damit Fantastisches machen könnt. Und wie gesagt, die Zeit läuft, Freunde, die Zeit läuft.
Und wir sind dann zurück, wenn ihr quasi live in Anführungszeichen hört, am 4. Juni. An Fronleichnam, wo wirklich bestimmt dann schon Frühsommer ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und da packen wir mal den Grill aus.
Ja.
In der nächsten Folge gibt's
eine Barbecue. Ja, geil.
Da wird gegrillt, das wird knusprig, hoffe ich.
Es wird, ja.
Es wird fettig, es wird.
Es gibt Dips unter Beilagen.
Mhm.
Vielleicht wird ein Brot gegrillt. Und es wird.
Vielleicht wird ein Brot gegrillt, vielleicht wird ein Brot gefüllt, vielleicht wird ein gefülltes Brot gegrillt.
Mm.
Das gilt es bis dahin alles zu klären. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.